Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Die gefälschten Umfragewerte.
Wie bitte was?
Hallo?
Fake News.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zurück Forward, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und heute haben wir wieder zwei literarische Entstehungsgeschichten für euch, wo der Clou ist, dass Pia und ich euch jeweils eine Entstehungsgeschichte eines berühmten literarischen Werkes oder Oeuvres vorstellen, euch und uns gegenseitig, aber normalerweise nicht wissen, was die andere Person hat. Die Pia weiß diesmal aus verschiedenen organisatorischen Gründen, wen ich habe. Genau, aber ich weiß nicht, wen du ausgewählt hast, Pia. Schon sehr gespannt.
Schauen wir mal.
Bevor Pia mit ihrer Geschichte anfängt, darf ich noch das Ergebnis der letzten Abstimmung verkünden. Erstens einmal vielen herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die mit solchem geschmacklichen Feinsinn abgestimmt haben. Und Stephen King von Carrie hat 70% der Stimmen erhalten und The Vampire von John Politore hat 30% der Stimmen erhalten. Und damit möchte ich sagen, gehe ich in Führung.
Frechheit. Schau, wie sie sich einschleimt bei den Leuten und sich auch noch bedankt dafür, dass alle für sie wählen.
Ja, ich rede mit euch direkt. Und die Pia redet über euch.
Ja, genau.
Das ist halt schon der Unterschied.
Das ist halt der Unterschied, ja. Das stimmt.
Tja. Ja, na, also, mal schauen, ob du aufholst. Dann lassen wir dich ja mal anfangen.
Also.
Wobei, Entschuldigung, ich muss nur, was ich dazu sagen will, zu unseren ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Ich hätte gedacht, dass fix die John Polidori-Geschichte gewinnt. Die hat mir nämlich von unseren beiden, mir persönlich hat die John Polidori besser gefallen.
Ja, aber Carrie ist viel bekannter.
Ja, vielleicht ist es nur das, weil gerade das Unbekannte ist das Interessante.
Ja, warum ich glaube, vielleicht beim Abstimmen denken sich die Leute, ach, Stephen King ist so cool. Und von Polidori hat noch keiner was gehört.
Da mache ich jetzt nur noch Stephen King Novels.
Genau.
Okay, schieß los.
Meine Entstehungsgeschichte, da geht es um Wicked von Gregory Maguire. Die Welt von Der Zauberer von Oz faszinierte LeserInnen und ZuschauerInnen seit der Veröffentlichung von L. Frank Baums Roman im Jahr 1900 und natürlich der berühmten Verfilmung von 1939. Doch während die Geschichte von Dorothy und ihren Gefährten als Generationen verzauberte, fragte sich ein Mann, ob es nicht doch eine andere, tiefere Wahrheit hinter dem Märchen gab. Dieser Mann war Gregory Maguire. Es begann mit einer Frage. Was, wenn die böse Hexe des Westens gar nicht böse war? Seit Kindheitstagen hatte Maguire Der Zauberer von Oz gekannt, das Leuchten des Marktgrün der Stadt, den goldenen Glanz des Weges, die klare Trennung zwischen Gut und Böse, Dorothy die Heldin, der Zauberer ein Schwindler, die Hexen, eine von ihnen lieblich, die andere eine schreckliche, gefürchtete Kreatur. Aber was, wenn die Geschichte falsch erzählt worden war? In den frühen 1990er Jahren, in einer Welt, die sich mit neuen Fragen über Identität und Gerechtigkeit und Moral auseinandersetzte, begann Maguire tiefer zu graben. Er durchsuchte alte Märchen, Mythen und Legenden. Und immer wieder begegnete ihm dasselbe Motiv. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. So fragte er sich, ob es auch ausreichen könnte, eine Person als böse zu bezeichnen, um eine selbsterfüllende Prophezeiung auszulösen. Während Maguire zu Beginn des Golfkriegs in London arbeitete, war er von seiner eigenen Reaktion auf eine Zeitungsüberschrift überrascht, die Saddam Hussein mit Adolf Hitler verglich. In einem Interview sagte er, ich hatte eine instinktive Reaktion, allein aufgrund des Wort Hitlers. Mein Verstand wurde für einen Moment für eine Welle der Panik überrollt, ausgelöst durch ein einziges Wort. Ich begann mich dafür zu interessieren, wie wir Worte benutzen, um unsere Kräfte für den Kampf zu mobilisieren. Maguire, der bis dahin ausschließlich Kinderbücher geschrieben hat, wollte diesen Gedanken ausarbeiten. Zuerst wollte er ein Buch über Hitler schreiben, er fühlte sich aber nicht wohl dabei und entschloss sich für eine Figur, die ihm bereits in seiner Kindheit Angst gemacht hatte. Er fragte sich, wie entsteht eine Böse in einer Welt, die Helden und Schurken klar trennt? Und so begann er, eine alternative Version der bekannten Geschichte zu entwerfen.
Eine Villain Origin Story.
Genau. Aus der Sicht derjenigen, die in Der Zauberer von Oz zur Antagonistin erklärt wurde. Die böse Hexe des Westens. So entstand in seinem Kopf eine neue Figur. Eine junge Frau mit grüner Haut, die sich nirgends einfügen konnte. Eine Frau, die nicht in Schwarz und Weiß dachte. Eine Frau, die ihre Stimme erhob und dafür von der Welt verstoßen wurde. Ihr Name war Elphaba.
Alfalfa?
Elphaba.
Elphaba.
Warte, dazu kommen wir noch. Was also, wenn die böse Hexe des Westens gar nicht böse war? Was, wenn sie in Wahrheit eine missverstandene Figur war, deren Geschichte nie erzählt wurde? Maguire wollte eine vielschichtige Figur schaffen, die mehr als nur eine eindimensionale Gegenspielerin ist. Er gab ihr eine Hintergrundgeschichte, Emotionen, Motive und einen Namen. Inspiriert von L. Frank Baum, dessen Initialen LFB, sich zu Elphaba umformen ließen, gab er ihr eine Identität jenseits des Schreckensbildes, das die ursprüngliche Geschichte gezeichnet hatte. Seine Version von Oz wurde düsterer, komplexer und politischer. Der Zauberer war zum Beispiel auch inspiriert von Richard Nixon. Oder? Das passt richtig gut.
Das ist gut.
Statt einer simplen Gut-gegen-Böse-Erzählung entfaltete sich eine Geschichte über Vorurteile, Macht, Moral und den Wunsch nach Akzeptanz. Elphaba wurde nicht als Böse geboren, sie wurde von einer Gesellschaft, die sie nicht verstand, dazu gemacht. 1995 veröffentlichte Maguire dann Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West.
War übrigens, kann man ganz kurz darauf eingehen, wie Wicked Witch of the West, wie gut diese Alliteration einfach ist.
Genial, oder?
Ja.
Der Roman fand eine treue Leserschaft, besonders unter Erwachsenen, die mit der Zauberer von Oz erwachsen geworden die mit der Zauberer von Oz aufgewachsen waren, nur aber eine reifere und tiefgründigere Perspektive auf die Geschichte suchten. Wicked wurde zu einem Bestseller und begründete eine ganze Buchreihe, The Wicked Years, die die Welt von Oz aus neuen Blickwinkeln erforschte. Doch der eigentliche Durchbruch kam, als das Buch für die Bühne adaptiert wurde. Stephen Schwartz, ein Komponist, sah in Maguires Werk eine andere Art von Musik. 2003 erhob sich die Hexe auf einer Bühne am Broadway in die Lüfte und wurde zu einem der größten Musical-Erfolge aller Zeiten. Die Geschichte von Elphaba und Glinda, ihren gegensätzlichen Persönlichkeiten, ihrer Freundschaft und ihrem Schicksal bewegten Millionen von Menschen.
Wer ist jetzt Glinda?
Das ist die gute Hexe.
Ah, danke. Ich habe das schon lange nicht mehr gelesen, deswegen.
Wicked war kein einfacher Roman mehr, es war ein Phänomen, eine neue Legende und vielleicht sogar die richtige Geschichte von Oz. Gregory Maguires Wicked ist mehr als nur eine Nacherzählung. Es ist eine Geschichte über Außenseiter, über die Frage, wer entscheidet, was gut und böse ist und darüber, wie sich Legenden von der Realität unterscheiden können. Maguire verwandelte eine alte Geschichte in etwas völlig Neues und schuf damit eine moderne Ikone der Fantasy-Literatur. Elphaba, die grüne Hexe. Genau. Und zur Feier des Tages singt uns jetzt die Christina No Defying Gravity, oder?
Ja, und es war natürlich auch der Moment für Ariana Grande, endlich
als Schauspielerin durchzubrechen. Ja.
Coole Entstehungsgeschichte. Applaus, Applaus.
Dankeschön.
Sehr interessant.
Und jetzt ist die Christina dran.
Genau.
Und ich muss jetzt schon mal vorschicken, also natürlich jetzt nicht für die nächste Geschichte wählen, gell, Leute? Also jetzt müsst ihr auch ein bisschen auf meiner Seite stehen. Dankeschön.
Also.
Und mit diesen aufmunternden Worten.
Ich möchte noch sagen, dass in der Postproduktion letztes Mal deine Geschichte als einzige Geschichte Soundeffekte
hatte. Ja, das muss ich jetzt auch positiv loben. Die Christina hat sich das sehr ins Zeug gelegt.
Hast du dir die angehört?
Ja, habe ich ja. Also super Effekte.
Wie waren die Effekte?
Genial. Hat wunderbar gepasst.
Da bin ich echt über mich ausgewachsen.
Ja, wirklich.
Okay, ich bringe mit die Entstehungsgeschichte von den Gedichten, also eigentlich ist es ein Oeuvre, von der englischsprachigen Dichterin Elizabeth Barrett Browning. Und falls ihr jetzt denkt, wer ist das? Genau, das ist der Punkt dieser ganzen Geschichte. Stellt euch Folgendes vor. Eine Frau, gefeiert, verehrt, aber eingesperrt. Elizabeth Barrett Browning ist 1806 geboren und war eine der bekanntesten Dichterinnen des viktorianischen Zeitalters. Ihre Gedichte sprechen von Liebe, Schmerz, und der Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also dein üblicher Taylor Swift Song. Ihr Alltag spielt sich in einem abgedunkelten Londoner Zimmer ab. Sie ist krank, kontrolliert vom Vater und abgeschnitten von der Welt. Wie es leider und sicherlich sehr, sehr vielen Frauen in dieser Zeit gegangen ist. Sie war zwar körperlich geschwächt, aber ihr Geist, ihr Denken und ihre Stimme waren ungebrochen. Eines Tages erhält sie dann einen Brief, und zwar von dem jungen Dichter Robert Browning. Und falls ihr jetzt denkt, dieser Nachname ist ja der gleiche Nachname, den die Elizabeth Barrett hat. Richtig, es ist dahin läuft die Geschichte. Dieser Brief war ein Fanbrief. Der war voller Bewunderung und, naja, vielleicht Liebe? Fragezeichen. Er schreibt ihr, ich liebe ihre Verse von ganzem Herzen, liebe Miss Barrett. Was dann folgt, ist mehr als nur ein literarischer Austausch.
Bitte da jetzt auch den Soundeffekt reinmachen,
wenn ich ihn finde. Zwischen den beiden beginnt ein Dialog, wie es ihn nur selten gegeben hat, beziehungsweise der reiht sich in die großen Liebesbriefe aller Zeiten ein. Er ist leidenschaftlich, intellektuell und voller Achtung. Über 570 Briefe schreiben sie füreinander. Und das Beste, diese Briefe wurden digitalisiert, das heißt, die kann man auch heute noch nachlesen, und zwar alle davon. Ist schon ziemlich cool, man kann also so richtig die ganze Beziehung nachverfolgen, wie sie so sich ergeben hat. Die Elizabeth und der Robert, die heiraten dann heimlich. Und zwar gegen den Willen der Familie, Sir Romeo und Julia. Auch bis sie gegen die Konvention, weil eigentlich gibt es ja Absprachen und das Liebesheiraten sind im viktorianischen Zeitalter meines Wissens nach noch komplett unüblich. Richtig, Pia? Du bist da
wird eher eloped, also da haut man dann ab und heiratet.
Genau, so wie woanders. Jane Austen. Deswegen. Genau. Und das ist aber immer schlecht.
Also finanziell zumindest dann oft schlecht auch.
Ja, genau. Deswegen ist es sehr unkonventionell, was die beiden da gemacht haben. Sie fliehen nach Italien, wie viele große Dichter und Dichterinnen dieser Zeit, und damit auch in ein neues Leben. Und diese Geschichte wirkt ja schon wie der Beginn eines großen Romans, finde ich. In Italien schreibt Elizabeth dann ihr berühmtestes Werk, und das wäre nämlich Sonnets from the Portuguese. Das ist ein Zyklus von 44 Liebessonetten, die bis heute zu den bewegendsten der Weltliteratur zählen. Berühmt ist vor allen Dingen, und davon hast du mir erzählt, Pia, das Sonett 43, das ich bis dahin nämlich auch nicht gekannt habe. Ich darf zitieren. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. Habe ich alle THs hingekriegt?
Ja.
Das Gedicht geht weiter und endet dann mit einem Vers, der über den Tod hinausreicht. And if God choose, I shall but love thee better after death. Elizabeth starb 1861 in den Armen ihres Ehemannes. Während der Jahre ihrer Ehe übertraf ihr literarischer Ruf den ihres Dichter-Ehemanns auch bei weitem. Als sie Anfang 30 war, wurde sie bereits viel gelesen und rezensiert. Ab Mitte 40 war sie sogar international bekannt. Sie war zum Beispiel eine der ersten weiblichen Nominierten für Großbritanniens Poet Laureate, eine große Ehre für jeden Literaturschaffenden, aber nominiert ist nicht gewonnen, und es sollte dann noch 159 Jahre dauern, bis die erste Frau wirklich Poet Laureate Großbritanniens geworden ist, das erste Mal. Eine totale Vorreiterin.
Ja.
Sie hat sich zu einer sehr engagierten Schriftstellerin entwickelt, die durch ihre Werke das britische Bewusstsein für soziale Themen wie Kinderarbeit, Vergewaltigung und die amerikanische Abschaffung der Sklaverei veränderte. Zu den Schriftstellerinnen, die sie beeinflusste, gehörten Emily Dickinson, Thomas Carlyle, Christina Rossetti, Rudyard Kipling, Oscar Wilde und Virginia Woolf. Aber es ist leider bittere Ironie, dass Elizabeth Barrett Browning später fast vergessen worden ist. Mit 40 Jahren hat Elizabeth den jüngeren und weniger etablierten Dichter Robert dann geheiratet, also wo sie zusammen abgehauen sind, sie war dann schon 40. Nach und nach stellte dessen Ruf ihren eigenen aber bald in den Schatten und dann etwa 70 Jahre nach ihrem Tod wurde ihr Werk weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt, trotz ihres großen Erfolges davor. Der Broadway-Erfolg The Barretts of Wimpole Street von 1931 und dessen Film- und Fernsehadaption prägten das Bild der romantisch verliebten Dichterin, also so quasi die Frau an seiner Seite.
Genau, ja.
I hate how this goes.
Ja.
Unter anderem durch dieses Bild von Barrett Browning schrieben 1973 die Kritikerredakteure der Oxford Anthology of English Literature, übrigens allesamt Männer.
Natürlich.
Und ich zitiere, Miss Barrett war mit dem besten Dichter ihrer Zeit durchgebrannt. Ihr langes Gedicht Aurora Leigh, das ist übrigens 1856 erschienen und im Gegensatz zu dem, was dieser Kritikerschnösel da sagt, extrem empfehlenswert, wurde zwar sogar von Ruskin bewundert, ist aber sehr schlecht. Auch die berühmten Sonnets from the Portuguese sind ziemlich schlecht. Mrs. Brownings Begeisterungen bereiten ihrem Mann viel Ärger. Zitat Ende.
Frechheit.
Ein, möchte man sagen, harsches Urteil. Ich meine, Geschmack ist subjektiv. Aber ein klares Beispiel dafür, dass die von Frauen verfasste Literatur sehr oft und auch auf sehr subjektive Weise klein gemacht worden ist. Elizabeth rückte dann leider immer mehr in den Hintergrund und wurde dann immer nur noch als Randfigur im Erfolg ihres Mannes wahrgenommen, der, by the way, mir aber auch nichts gesagt hat.
Gerechtigkeit ist zumindest da.
Aber ihre Geschichte zum Glück endet hier nicht, denn durch die feministische Literaturwissenschaft der 1960er und 70er wurde sie wiederentdeckt und ihr literarisches Schaffen neu bewertet. Und dieser Bewegung haben wir es auch zu verdanken, dass jetzt auch wieder eine neue Strömung von Literatur von Frauen verlegt wird, wiederentdeckt und verlegt wird. Und wir wissen heute, Elizabeth war sicherlich nie nur die Frau von Robert Browning, er war ihr Fan, also ist eine große Dichterin und das war meine Geschichte. Ich finde, dass mich regt die Geschichte mehr auf als alles andere. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich so eine Entstehungsgeschichte, die ja fast schon irgendwie so als ob so ein Deckel drauf gemacht wird über diese Stimmen.
Ich kann es nachvollziehen. Ist vor allem frustrierend, weil sie damals eigentlich so im Vordergrund stand und so bekannt war und so berühmt und so viel Anerkennung genossen hat und dann immer wieder, also mit der Zeit immer wieder, also es verloren gegangen ist, dieses Wissen und man sich im Grunde auch ein bisschen so über sie lächerlich gemacht hat, über diese aromatisierte Dichterin, die ja eh nur Liebesgedichte schreibt. Es ist dann ja gut, dass dann eben in den 60er und 70er Jahren nachher dann ein bisschen eine Gegenbewegung entstanden ist und auch diese Texte wieder in den Vordergrund gerückt Absolut. Sind.
Wobei, man muss auch dazu sagen, dass es auch äußerst mühsam ist, dass jede Generation von Frauen die weibliche Literatur neu entdecken muss. Das passiert ja das immer wieder. Und ich habe zwar gesagt, die haben den Weg bereitet, aber gleichzeitig entdecken wir jetzt auch wieder Literatur von Frauen, die in den 60ern und 70ern wiederentdeckt worden ist, die es aber nie in den Kanon schaffen. Und das ist so
frustrierend.
Ja, man arbeitet wie Sisyphus sich den Berg hoch und wird dann halt immer wieder von zurückgedrückt.
Aber das ist ja auch gut. Wir haben ja auch eine Klassikerabteilung und da haben wir jetzt auch wieder ältere Texte, aber neu aufgelegt.
Oh ja, da ist jetzt.
Und das sind die KlassikerInnen, wie toll, wir sie immer nennen. Also das ist auch super.
Und da ist auch viel. Dagegen. Ja, das hat in der anglophonen Welt angefangen, dass da wieder viel neu verlegt wird und es geht jetzt richtig auch in der deutschsprachigen Verlagslandschaft. Haimon, der in Innsbruck ansässige Verlag, hat jetzt auch, ich glaube, Haimon Her Story haben die auch
ja.
In Bezug auf diesen Begriff History als His Story, seine Geschichte und Her Story, also im Sinne von wer macht die Geschichtsschreibung, wer beschließt, was kanonisiert wird und so weiter. Und die bringen jetzt eben, die haben dieses Jahr auch einen ersten Text wieder neu aufgelegt und das ist einfach toll. Also auch wenn so ein ansässiger Verlag sich da diesen Raum nimmt und das macht. Zum Glück.
Zum Glück, ja.
Ja,
ja, aber es waren zwar tolle Geschichten, sehr interessant. etwas Älteres und etwas Neueres.
Mhm, ja, sehr aktuell deines, gell? Mit der Alfalfa.
Alphaba.
Alphaba. Und der Gelder.
Genau. Glinda.
Wenn wir alle Bücher lesen oder alle Werke, über die wir gegenseitig reden, dann wissen wir viel mehr danach, weil ich habe das nie gelesen. Zauberer von Oz schon, also den ersten Band, aber jetzt nicht die neue.
Aber ich glaube, dass die Romanvorlage sehr wenige gelesen haben. Ich glaube, die meisten kennen es wirklich übers Musical. Ich glaube, die wenigsten wissen überhaupt, dass es eine Romanvorlage gibt.
Ist ja jetzt dann neu rausgekommen, weil eben Ariana Grande mitgespielt hat in diesem großen Film.
Ja. Wir hoffen, dass euch unsere Geschichten gefallen haben. Natürlich hoffe ich, dass meine euch ein bisschen mehr gefallen hat, aber das schauen wir dann noch. Diesbezüglich könnt ihr es natürlich gerne abstimmen online, wieder auf Instagram, auf stadtbibliothek.innsbruck. Aber natürlich möchten wir auch gerne eure Empfehlungen hören. Vielleicht habt ihr eine tolle Entstehungsgeschichte für uns. Die könnt ihr uns natürlich auch schicken auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal.
Und erfahren, für wen ihr abgestimmt habt. Bis dahin, schönes Lesen.
Tschüss. Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.
If God choose, and if God choose, I shall. And if God choose. I shall but love thee better than death.
Aber ist es nicht after death?
Yep. And weißt du eigentlich, wie viele The Angels sind?
50 The Angels!